Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wer weiß, vielleicht gelingt es, Briefe endlich zuzustellen, die vor mehr als 80 Jahren geschrieben wurden, in Nazi-Todeszellen. Letzte Briefe vor der Ermordung, und die haben ihre Adressaten nie erreicht. Jetzt versuchen die Arolsen Archives, die Nachkommen der Empfänger, zu finden. Gleich mehr dazu. Dann sprechen wir über das Sziget Musikfestival in Budapest und über das Rossini Festival im italienischen Pesaro. Und wir besuchen eine große Edvard Munch Ausstellung in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Es sind Situationen, die können wir uns nicht vorstellen. Man sitzt als Häftling in einer Zelle, zum Tode verurteilt, und weiß, dass man am selben Tag noch hingerichtet wird. Man hat die Möglichkeit, noch ein, zwei Briefe zu schreiben, um Abschied zu nehmen. Was schreibt man? Welche Worte findet man? An wen schreibt man? Vielen Menschen, die von den Nazis zu Tode verurteilt wurden, haben genau diese Situation erlebt, am Ende ihres Lebens. So schreibt zum Beispiel der polnische Landarbeiter Jan Stepniak:
Liebe Tante und Taufpatin, ich schreibe euch einen letzten Brief, denn heute am 2.11.42 um 5 Uhr nachmittags geht mein Leben zu Ende. Wie ihr wisst, gehe ich unschuldig in den Tod, weil die Strafen für Polen so sind. Daher bitte ich euch zuerst, für mich zu beten. Ich habe nur oft von der ganzen Familie geträumt. Nachdem ich 19,5 Jahre gelebt habe, schließt sich mein Leben. Ich habe weder Freunde noch Wonne genossen. Daher will ich mich mit Gott versöhnen und bis in alle Ewigkeit bei ihm sein. Ich bin jung, ich möchte leben und arbeiten, doch es ist so gekommen, wie es ist, nichts zu machen. Ich schließe diese wenigen Worte ab seligen Angedenkens. Jan, gelobt sei Jesus Christus.
Ein Brief aus der Todeszelle in der Haftanstalt München-Stadelheim, 1942, geschrieben von Jan Stepniak. Der Brief wurde nicht zugestellt, wie viele andere Briefe aus der Haftanstalt auch. Aufbewahrt wurden sie im Staatsarchiv München. Und jetzt, endlich Jahrzehnte später, sollen die Hinterbliebenen, die Adressaten, ausfindig gemacht werden. Die staatlichen Archive Bayerns arbeiten mit den Arolsen Archives zusammen, dem weltweit größten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Die Direktorin ist Florian Assoulet. Sie ist am Telefon. Frau Assoulet, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie kommt es denn, dass erst jetzt versucht wird, die Hinterbliebenen zu finden? Waren die Briefe in Vergessenheit geraten?
Also die Briefe waren schon seit 1975 im Staatsarchiv München frei zugänglich und aufbewahrt worden. Aber erst jetzt sind den Arolsen Archives durch den Journalisten bekannt worden, dass es diese Briefe gibt, und haben wir jetzt erst über eine Kooperation mit den staatlichen Archive Bayerns einfach gesprochen.
Also Sie sind aktiv geworden?
Absolut, absolut. Jetzt sind wir sehr aktiv und wir suchen nach den Familienangehörigen von den ungefähr 50 Autoren dieser Briefe.
Warum haben die staatlichen Archive in Bayern da nicht anders reagiert? Ist das auch ein kleiner Vorwurf?
Nein, absolut gar nicht. Ich will jetzt hier nicht über die Aufgabe von einem Archiv sprechen, aber diese Briefe waren in der Tat frei zugänglich für private und für wissenschaftliche Recherchen. Unser Auftrag bei den Arolsen Archives ist ein bisschen anders, und wir haben sehr viel Erfahrung mit der Suche nach Familienangehörigen gemacht, da wir seit nach Ende des Zweiten Weltkriegs als Suchdienst aufgestellt worden sind. Und unser Auftrag ist immer gewesen, einfach Familienangehörige zu suchen und zu finden. Deswegen finde ich, kommen hier zusammen zwei Institutionen, die im Grunde genommen unterschiedliche Aufgaben haben, aber jetzt zusammen tatsächlich ein sehr wichtiges Projekt einfach umsetzen können.
Es sind berührende Briefe. Wir haben eben einen gehört, kurz vor der Ermordung geschrieben, sehr privat, sehr persönlich. Mit welchen Gefühlen lesen wir Nachgeborenen solche Texte?
Also in der Tat sind alle Briefe, die ich lesen durfte, bis jetzt extrem emotional und sehr rührend. Man spürt regelrecht, wie diese Menschen vor den letzten Stunden ihres Lebens mit sehr viel Würde, auch mit sehr viel Haltung im Grunde genommen einfach an ihren Liebsten schreiben oder sogar an die Verwaltung, die sie hinrichten wird. Diese Wichtigkeit, die diese Briefe Familien haben, denke ich mal, sind sie sehr wichtig für uns als Gesellschaft, um uns zu zeigen, was Individuen für Würde, für Haltung, für Mut auch zeigen in ihren letzten Stunden, wenn sie natürlich zu Unrecht hingerichtet werden.
Sie haben es angedeutet, Frau Assolet, die AROS und Archives haben eine sehr große Erfahrung mit der Recherche. Wie gehen Sie denn jetzt bei der Suche nach den Hinterbliebenen vor? Gibt es da schon eine Methode gewissermaßen?
Ja, absolut. Also wir haben zuerst mal Mitarbeitende, die einfach natürlich sehr viel Erfahrung damit haben. Wir haben hier, da die Briefe geschrieben worden sind und adressiert waren, haben wir sehr gute Anhaltspunkte, ne, um die Angehörige zu finden. Wir haben Namen nach Namen und Adressen. Und das ist unser Ausgangspunkt. Wir können über Standesämter, über Telefonbücher, über Internet die Familien einfach finden. Und wenn wir nicht weiterkommen über traditionelle Wege, haben wir immer noch Social Media und eine Gruppe von Freiwilligen, die in verschiedenen Ländern sind und dann vor Ort einfach weitersuchen können.
Gibt es denn schon erste Erfolge? Haben Sie schon sowas wie Rückläufe?
Ja, absolut. Wir wissen, wir haben vermutlich auch schon eine Familie aus Polen ausfindig gemacht und wir sind zuversichtlich, dass wir viele der Adressate, also zumindest der Familien, verfinden werden.
Ja. Gibt es denn durch diese Briefe auch vielleicht neue Erkenntnisse über die Nazi-Unrechtsjustiz?
Also ich kann Ihnen nicht jetzt sagen, ob es neue wissenschaftliche Erkenntnisse geben wird. Aber diese Briefe zeigen immer wieder, dass Menschen zu Unrecht verurteilt worden sind und hingerichtet worden sind für Gründe, die für uns heutzutage einfach kaum verständlich sind.
Teilweise ganz marginale kleine Diebstähle, das geht auch aus einem Brief hervor.
Ja, aus einem Brief von zwei jungen Franzosen geht hervor, dass sie einfach hingerichtet werden, aus dem Grund, dass sie vermutlich Kaninchen und Kleinvieh einfach gestohlen haben. Oder eine sehr alte Dame, 81 Jahre alt, wird hingerichtet, weil sie einfach die deutsche Armee einfach kritisiert hat.
Hingerichtet in der Haftanstalt München-Stadelheim. Welche Bedeutung hatte diese Haftanstalt?
Diese Haftanstalt war absolut zentral damals. Sie ist wirklich eins der Haupthorte des NS-Unrechts. Und dort wurden über 1000 Menschen einfach ums Unrecht hingerichtet.
Unter anderem auch die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Briefe aus der Todeszelle, die Arolsen Archives, versuchen die Angehörigen der NS-Opfer zu finden, deren Briefe nie zugestellt wurden. Florian Assolet war das, die Direktorin der Arolsen Archives. Frau Assolet, Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank.
Junge Ungarn in Budapest auf dem Sziget Festival lassen ihren neuen Schlachtruf ertönen, der übersetzt schmutzige Fidesz heißt. Seit Mittwoch findet in Budapest auf einer Insel im Norden der Stadt das legendäre Musikfestival statt, das schon immer auch ein Multikulti-Event war. Eine Insel der Freiheit, die auch das Magic Mirror Zelt hat für die LGBTQ-Gemeinde. So ist Sziget ein liberaler Gegenentwurf gegen das Ungarn von Viktor Orban, aber eben auch ein Festival für mehr als 400.000 Besucher aus aller Welt, gespickt mit Stars wie Nelly Furtado, Shawn Mendes oder Post Malone. Jörg Taschmann ist in Budapest, er besucht das Festival seit 2007, ist also Stammgast und er wird uns jetzt davon berichten. Herr Taschmann, war dieses Sziget Festival jetzt politischer als die anderen Ausgaben?
Also der Festival-Slogan lautet ja seit Jahren ganz bewusst Insel der Freiheit und in diesem Jahr gab es viel Neues, auch eine Kathedrale der Freiheit. Das war so ein Rundbau, 12 Meter hoch, da konnte man hochgehen und dann von oben dieses riesige Areal zum Beispiel sehen. Und der Regierung von Viktor Orban ist dieses Festival eigentlich schon immer ein bisschen ein Dorn gewesen, weil es für Toleranz, für Meinungsfreiheit, für sexuelle Selbstbestimmung steht und eben auch gegen jede Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus ist. Und Sziget ist aber ein Privatunternehmen, hat jahrelang auch Ungarn gehört, die haben das an einen amerikanischen Investor verkauft vor einigen Jahren, sind aber nach wie vor total unabhängig, was die künstlerische Seite angeht. Auf jeden Fall erhält Sziget keine staatlichen Gelder und dadurch kann die Regierung auch nicht so wahnsinnig viel machen. Und in Ungarn ist die Stimmung zurzeit sehr gegen Orban. Das Land hat die höchste Inflation in der EU und das Orban-Regime, wie man hier in Ungarn immer sagt, wird immer unpopulärer, gerade bei der Jugend. Mitte Juni gab es ein strenges Antidrogengesetz, das hat das schon strenge Gesetz nochmal verschärft auf eine Null-Toleranz-Politik und dabei werden eben auch gar keine Unterschiede gemacht zwischen weichen und harten Drogen und mit Strafjustiz macht sich die Fidesz hier einfach noch unpopulärer bei der Jugend und der Festival-CEO Tomasz Kadar hat mir dann nochmal ein bisschen erklärt, was es mit diesem Phänomen der Mocskosz-Fidesz-Rufe auf sich hat.
Das ist, was diesen Sommer in Ungarn passiert. Junge Leute egal wo du hingehst, Konzerte, Festivals. Das heißt eigentlich, ja, Dirty Fidesz, oder? Fidesz ist die Partei von Herr Orbán und das hörst du jetzt überall in Ungarn.
Im Vorfeld des Festivals hat die Regierung ja den morgen geplanten Auftritt der umstrittenen nordirischen Rapper von Kneecap verboten, die auf anderen europäischen Bühnen mit Slogans wie Fuck Israel oder Free Palestine viel Kritik auf sich gezogen haben. Herr Taschmann, wie wurde das denn vom Festival jetzt aufgenommen?
Also Kneecap sind einfach umstritten, da gibt's oft eben nicht nur eine Meinung zu dieser Band und es gab auch hier aus Ungarn Kritik, beispielsweise von ungarischen Künstlern, unter ihnen László Nemes, der Oscar-Regisseur von Son of Soul, die das Festival gebeten hatten, Kneecap hier nicht spielen zu lassen, aber Sziget steht nun mal für Meinungsfreiheit und zu Kneecap hat Tomasz Kader auch eine ganz klare Haltung.
Sie haben gesagt, dass die Band nicht antisemitisch ist und wenn jemand Israel kritisiert, heißt noch lange nicht, dass das Antisemitismus ist. So einfach ist das.
Und es hat eben auch im Vorfeld eine Vereinbarung mit Kneecap gegeben, dass die Gruppe eben die Werte des Festivals einhält. Und dann gab es eben das Verbot, die Musiker nach Ungarn anreisen zu lassen. Und das wurde mit Nulltoleranz gegen jede Form von Antisemitismus begründet. Und man warf eben den Musikern vor, die nationalen Sicherheitsinteressen des Ungarn dagegen zu verstoßen. Und auch da hat Tomasz Kádár eine ganz klare Meinung und sieht eben auch innenpolitische Gründe.
Seit dem Kommunismus, seit dieser Zeit, war noch nie eine Band oder irgendjemand in der Kulturbranche von Ungarn nicht reingelassen. Das ist wieder sowas, was wir noch nie gesehen haben. Also wir haben Wahlen nächstes Jahr und das ist das letzte Sziget vor den Wahlen. Und ich denke, die wollten ein Thema für sich machen, damit sie irgendwie zeigen können, wie stark sie regieren oder ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich glaube, das war eine falsche Entscheidung.
Sagt Tomasz Kádár. Auf dem Festival Sziget trat jetzt auch die Sängerin Noga Erez aus Israel auf. Wie gut, Herr Taschmann, war denn Ihr Konzertbesuch? Kam es da vielleicht auch zu politischen Aussagen oder gar Kontroversen?
Also es gab keine Kontroversen. Es gab zum Beispiel so eine kleine israelische Community, die haben dann auch israelische Fahnen geschwenkt, aber das ist vollkommen unbeantwortet geblieben. Ich habe auch auf diesem Konzert und überhaupt auf dem ganzen Sziget jetzt auch nicht Festivalbesucher mit Palästinensertüchen oder so gesehen, also nicht unter den Besuchern, sehr wohl von einem ausländischen Journalisten gestern bei der Pressekonferenz des Festivals. Und um auf Noga Erez zurückzukommen, viele kannten sie nicht einmal vorher, denn die Sängerin fragte irgendwann, wer kennt mich, wer hat mich schon vorher gesehen, wer hat noch nie von mir gehört und da erhoben sich dann auch viele Hände. Und sie steht ja für so eine sehr kraftvolle elektronische Musik, auch für sehr kritische Texte und kann auch sehr schöne Popsongs schreiben mit kritischen Texten. Ihre aktuelle Single Watch the News beweist das sehr schön. Ja, sie hat eigentlich dem Publikum eingeheizt, hielt sich wirklich lange mit politischen Statements zurück und nur vor dem allerletzten Song hat sie sich dann eindeutig gegen Hass, für den Frieden und einfach für eine bessere Welt ausgesprochen.
Is a basic human right. Please do not give your voice to any more hatred in this world. We are the voice of peace. Be that voice. Add to the light, don't add to the darkness.
Ein Appell gegen Hass, für den Frieden, die israelische Künstlerin Noga Erez. Die Mehrheit des Publikums aus der ganzen Welt und vor allem aus Europa kommt jedoch ja wegen der Stars und will feiern. Wie vielfältig, Herr Taschmann, war denn das Musikprogramm? Welche Akzente setzen eigentlich ungarische Musikerinnen und Musiker?
Also für mich ist Sziget immer sowas wie so ein Interrail der Musik. Also man kann einfach überall hin, man kann gleichzeitig 4-5 Konzerte gehen, so von einer Bühne zur anderen, vom Mainstream wechseln auf viel kleinere Bühnen, wo ganz andere Musik gespielt wird. Das ist für mich das große Plus dieses Festivals. Und es gab die großen Stars wie Nelly Furtado, die übrigens erstmals in Ungarn aufgetreten ist, da ein ziemlich umjubeltes Konzert gab, ihre alten Hits gespielt hat wie I'm Like a Bird. Das wurde auch lautstark mitgesungen. Ansonsten fand ich ihren sympathischen Auftritt Tickchen routiniert, aber dann jubelt eben das sehr, sehr junge Publikum eben auch jemanden wie dem Kanadier Shawn Mendes zu, ein 26-Jähriger, der gerade 27 wurde und auch noch in Budapest. Also das wurde natürlich hier auch sehr gefeiert und seine Lieder vor allem von jungen Frauen mitgesungen. Ein Festival braucht eben auch solche populären Stars, aber es gab eben auch ungarische Musiker auf allen Bühnen. Ich war sehr beeindruckt von Dorina Tokac, die unter ihrem Künstlernamen Dieva so eine Mischung aus Elektro, Folk und Indie-Musik macht. Gestern wirklich ein sehr schönes, auch optisch schönes Konzert Konzert gegeben hat um 16 Uhr zu einer undankbaren Zeit, aber sie hat wirklich das Beste draus gemacht. Ja, und dann ist Siget für mich auch immer eine Möglichkeit, Bands kennenzulernen, von denen ich eigentlich noch nie was gehört habe. Ivan and the Parasol ist eine ungarische Rockband, super lebendig, super kraftvoll. Die haben wirklich kurz vor Shawn Mendes gespielt, also ich bin dann irgendwie immer so hin und her gegangen. Und als Zugabe haben sie dann den Kultsong einer ungarischen Alternativ-Rockerband aus dem Jahr 92 gespielt. Die nannten sich mal Budapest Kiado. Und bezeichnenderweise heißt dieses Lied eben Mocskos Idyk, also schmutzige Zeiten. Und ich übersetze mal ganz kurz den Refrain. Es sind schmutzige Zeiten und du solltest sie lieben. Die Zukunft ist da und wird niemals enden. Schmutzige Zeiten versteckt in der Ecke. Hallo Baby, fangen wir nochmal von vorne an. In Ungarn ist sowas fast prophetisch zurzeit, weil man spürt richtig, dass dieses Regime, wie die Ungarn sagen, von Viktor Orbán hier so langsam sich dem Ende neigt. Und jetzt hören wir einfach nochmal schnell in den Song rein zum Abschluss.
Budapest, das Siget Festival. Für uns dabei Jörg Taschmann. Herr Taschmann, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gerne.
In der Hafenstadt Pesaro an der Adriaküste wurde er 1792 geboren und noch heute sind die Einwohner dort mächtig stolz auf den berühmtesten Sohn der Stadt, auf Gioachino Rossini. Ihm zu Ehren gibt es dort alljährlich das Rossini Opera Festival, für Rossini-Liebhaber so etwas wie ein Mekka. Stammgast dort ist seit vielen Jahren auch unser Musikkritiker Uwe Friedrich. Er hat sich heute die Eröffnungspremiere angehört, Rossinis Oper Zelmira, 1822 in Neapel uraufgeführt. Uwe Friedrich live in Pesaro. Bevor wir über die Inszenierung von Calixto Bieto sprechen, ein paar Sätze zum Thema der Oper. Das Stück steht ja eher selten auf den Spielplänen. Wovon handelt das Stück denn?
Es spielt zur Zeit des Trojanischen Krieges auf der Insel Lesbos. Selmira, die Titelheldin, ist die Tochter des Königs. Der wird versteckt und für tot gehalten. Es gibt einen Usurpator. Ilo kommt aus dem Krieg siegreich, aber auch ziemlich zerstört und müde zurück. Und dann entfaltet sich eine sehr komplizierte Handlung. Und eigentlich wäre die kurze Antwort darauf, worum geht's in dem Stück, um Gesang. Wir sind dramaturgisch mindestens noch mit einem Bein im Barock. Also es geht hauptsächlich um Singanlässe, um emotionale Ausnahmezustände.
Was hat denn nun der spanisch-katalanische Regisseur Bieto aus diesem Stück gemacht? Was interessiert ihn daran?
Also es wird gespielt im Auditorium Scavolini, das ist eigentlich ein Sportpalast. Und in der Mitte auf der Spielfläche der eigentlich Sportteams ist jetzt eine Spielfläche für die Sängerinnen und Sänger. Das wird von unten beleuchtet. In der Mitte ist das Orchester aus Bologna. Das ist jetzt mal wieder hier. Die waren einige Zeit nicht beim Rossini-Festival. Das ist mit Sicherheit eins der besten Orchester Italiens. Für dieses Repertoire ist auch heute dem Ruf wieder gerecht geworden. Und wir hatten auf unserer Seite das seltene Vergnügen, quasi von der Hinterbühne dem Dirigenten zuzusehen. Und die Hörner hatten ihre Schallöffnung so in unsere Richtung. Was ganz spannend war, dass man dann auch die Sänger mal von hinten singen sieht. Zwar weiß man, wie Sänger beim Singen aussehen, aber wie auch so Spannung, Körperspannung aufgebaut wird. Bieto erzählt gar nicht in erster Linie diese Geschichte mit wer ist der Usurpator und wer kommt warum zurück, sondern er erzählt genau das, wie ich gerade sagte, worum es geht, Seelenzustände. Da kommt also Ilio, das ist der hervorragende Tenor Lawrence Brownlee, zurück aus dem Krieg. Und ja, jetzt könnte man sagen, ist ein bisschen abgegriffen, wenn der einen schmutzigen Teddy ausbuddelt, als Zeichen für zerstörte Träume oder auch zerstörtes Heldentum. Aber es ist ein bisschen wie, wenn man ins Museum geht, in die geistliche Abteilung, man sieht eine Frau mit blauem Mantel, das ist halt eine Madonna und ein zerstörter Krieger bei Bieto hat halt einen Teddy in der Hand. Manches ist ein bisschen abgegriffen, aber ich hatte Angst davor, dass wieder literweise Theaterblut fließt und dass wir es mit Maschinengewehren und Militärmanteln zu tun haben. Das ist heute im Grunde gar nicht der Fall, sondern er nimmt die Situationen, die psychologischen Situationen ernst, wenn die Sängerinnen sind es vor allem düstere, melancholische Lieder zu singen haben, dann dürfen sie das tatsächlich alleine machen. Dieses Stück ist insofern etwas außergewöhnlich, weil es fast alles in Moll steht. Es ist sehr melancholisch, sehr traurig. Die Charaktere kommen alle nicht so recht zusammen. Und dafür schafft Calixto Bieto zusammen mit Barbora Horakova, muss man sagen, selber Regisseurin und Langzeitassistentin von Bieto. Also sie haben gemeinsam das Bühnenbild geschaffen, Kostüme von Ingo Krügler. Sie nehmen das Stück insofern ernst, als sie keine brutale Militärgeschichte draufsetzen.
Jetzt wollen wir doch noch mal ein bisschen mehr über die Musik auch sprechen, Herr Friedrich. Dirigiert hat der Italiener Giacomo Sacripanti. Er hat schon an vielen großen Opernhäusern gearbeitet, an der Met, der Wiener Staatsoper, beim Festival in Glyndebourne auch. Ist es ihm denn gelungen, mit einem schönen Rossini-Drive durch diese Aufführung im Sportpalast zu steuern?
Ja, unbedingt. Das Orchester hat so ein bisschen gebraucht, um sich einzugrooven, liegt vielleicht auch an dieser Arena-Situation, aber Sacripanti ist wirklich immer bei den Sängerinnen und Sängern und bei dieser Musik kommt es ja drauf an, sehr Zeitgenosse und stilistisch artverwandt, sagen wir mal mit Chopin, dass man so eine rhythmische Flexibilität auch hat, dass man den Solisten Möglichkeiten gibt, diese ganzen unerhörten harmonischen Entwicklungen vorzubereiten und dann den Ziergesang in den Koloraturen zum Seelenausdruck zu machen. Und an erster Stelle ist Anastasia Bartoli zu nennen als Titelheldin Zelmira. So guten Gesang, so musikalisch, so klug, gleichzeitig virtuos und doch spontan. Das hört man absolut selten. Total auf ihrer Höhe. Lawrence Brownlee, für meinen Geschmack im Moment der beste Tenor in diesem Fach. Auch unglaubliche Musikalität und Souveränität. Ihm gegenüber als Widerspieler Enea Scala, das ist so ein etwas robusterer Tenor, passt wunderbar in der Gegenüberstellung. Auch die anderen Sänger, Marco Mimica ist der Bariton, herrlich. Das ist, Sie haben schon gesagt, ich fahre hier seit vielen, vielen, vielen Jahren mit ein paar Unterbrechungen hin. Es ist einer der besten Abende, ich würde sagen, der letzten 30 Jahre, die ich hier regelmäßig bin. Es gibt noch ein paar Aufführungen, es gibt auch noch Karten. Wer in der Gegend ist, unbedingt hinfahren.
Und zwar nach Pesaro. Rossini Zelmira zum Auftakt des diesjährigen Rossini-Festivals im Sportpalast in diesem Adria-Städtchen Pesaro, der Geburtsstadt von Rossini. Uwe Friedrich hat uns live von seinen Eindrücken berichtet. Herr Friedrich, Dankeschön.
Sehr gern.
Edvard Munch, der norwegische Maler und Grafiker, hat gewissermaßen den expressionistischen Urschrei ausgestoßen. Jenes berühmte Motiv eines Menschen, der den Mund aufreißt und den Betrachter anschaut. Intensive Farben, intensiver Ausdruck existenzieller Sorge. Munch gilt als einer der prägenden Maler der Moderne, inspiriert vom Impressionismus und Symbolismus. Jetzt zeigen die Kunstsammlungen Chemnitz eine große Edvard-Munch-Ausstellung mit dem treffend einfachen Titel »Angst«. Simone Reber hat die Ausstellung in der europäischen Kulturhauptstadt gesehen.
Fürchtet euch nicht, steht in Großbuchstaben an einer Werkhalle neben dem Chemnitzer Hauptbahnhof. Es sieht so aus, als könnte die Stadt gerade Mut gebrauchen. Diana Kopka, Kuratorin an den Kunstsammlungen Chemnitz, erntete zunächst Kopfschütteln, als sie ausgerechnet Edvard Munch und das Thema Angst vorschlug.
Sören Kierkegaard sagt, 1840, die Angst ist der Schwindel der Freiheit. Da beschreibt er diesen Strudel. Seine Antwort ist eigentlich noch die Religion. Das ist bei Munch nicht der Fall. Die Angst ist bei ihm ein seelischer Zustand.
Die Angst als Schwindel der Freiheit. Tatsächlich fällt im Werk von Edvard Munch jeder äußere Halt weg. In dem Bild An Deck bei Schneesturm zwischen 1910 und 1912 entstanden, stemmen sich die Seeleute gegen Kälte und Wind. Mit peitschenden Pinselhieben wählt der Maler seinen Ausschnitt so nah, dass weder Reling noch Horizont zu sehen sind. Aber Angst können bei Munch auch die anderen Menschen oder die eigenen Gefühle machen.
Die Angst tritt als Eifersucht auf. Da stehen zwei unter dem Baum der Erkenntnis und vorne ist ein angsterfülltes Gesicht. Es ist die Angst aber auch in der Melancholie. Es ist der Abschied, die Totenbettszenen. Da sieht man die Angst, die bleichen Gesichter, die fiebrigen Gestalten. Es ist nicht nur Natur.
In Chemnitz erlebte Edvard Munch 1905 Hegelige Tage, gemütliche Tage, wie er in seinem Dank an seine Gastgeber schrieb. Das junge Unternehmerpaar Herbert und Hanni Esche hatte sich von Henry van de Velde eine Jugendstilvilla gestalten lassen.
Und der empfahl dann, Edvard Munch einzuladen und beschrieb Edvard Munch als ein être un peu étrange, fantastique, mais bon enfant. Sprich, also ein Mensch, der ein bisschen merkwürdig ist, fantastisch, aber ein gutes Kind übersetzt.
Sagt Florence Türmes, die Luxemburgerin ist die Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz. Edvard Munch wohnte im Oktober 1905 für einen Monat bei der Familie Esche. Heilanstalt nannte er das elegante Haus in der Parkstraße später. Er porträtierte das Ehepaar und die Kinder und malte eine Sicht auf die prosperierende Stadt mit ihren unzähligen Schloten. 6 Jahre nach seinem Besuch starb Hanni Esche. Ihr Mann hängte ihr Porträt an eine Stelle ins Treppenhaus, an der es immer zu sehen war.
Das ist so eine berührende Geschichte, weil sie zeigt, wie wichtig Kunst eigentlich ist. Also sie hatte auch nicht so viele Fotografien damals von ihr und schreibt dann auch Munch, vielen Dank für dieses Geschenk, was Sie mir gemacht haben, weil er immer wieder dieses Bild von ihr sieht.
Ein Jahr nach seinem Aufenthalt in der Villa Esche zeigte die Kunsthütte zu Chemnitz eine Ausstellung mit 20 Gemälden von Edvard Munch. 1928 erwarben die Kunstsammlungen das Bild »Die Einsamen«, die Rückenansicht von einem Paar, das auf das Meer blickt. Die kühle Distanz zwischen der Frau im weißen Kleid und dem Mann im dunklen Anzug wirkt unüberbrückbar. Das Gemälde mussten die Kunstsammlungen unter den Nationalsozialisten verkaufen. Es ist nun als Leihgabe nach Chemnitz zurückgekehrt.
Er zeigt uns seine innere Einsamkeit. Munch ist schon auch ein Künstler, der durch Briefe Kontakte mit der ganzen Welt hat. Munch ist auch einer, der Deutsch gesprochen hat. Angst ist ein Wort, was er kannte. Und er suchte den Kontakt zu Menschen, traute sich aber nicht, die Beziehung zu einer Frau einzugehen, weil die Angst vor der eventuellen Trennung viel, viel größer war.
Natürlich ist auch Edvard Munchs berühmtestes Motiv zu sehen, der Schrei und sein Widerhall in der Gegenwart bei Andy Warhol aus dem Jahr 1984. Zu dieser Zeit hieß Chemnitz Karl-Marx-Stadt. Im Zweiten Weltkrieg war die Innenstadt fast vollständig zerstört worden. Herbert Esche zog 1945 in die Schweiz. Seine Villa, etwas außerhalb auf einem Hügel gelegen, übernahm erst die sowjetische Militärkommandantur, dann das Ministerium für Staatssicherheit, Institutionen der Angst.
Es ist eine Stadt, die auch so viel Umbrüche hatte, die so einen großen Wandel immer erlebt hat, wo keine Sicherheit da ist. Und wenn man so ein bisschen in die Unfreiheit jetzt mal übersetzt kommt, weil man immer wieder neu anfangen muss. Und das Neuansetzen ist etwas, was ängstigen kann.
Der Schwindel der Freiheit. Meisterhaft leichthändig verwebt die dichte Ausstellung die Kunst und die Geschichte der Stadt und nimmt das Grundmotiv immer wieder auf. Ganz nach dem Vorbild von Edvard Munch. Der Künstler hat seiner emotionalen Verunsicherung Ausdruck verliehen. Sein Thema ist nicht die Angst, sondern der Mut.
Bis Anfang November ist die Ausstellung zu sehen. Edvard Munch, Angst in den Kunstsammlungen Chemnitz, Simone Reber berichtete. Es kommt immer mal wieder vor, dass vermeintlich ewiges Eis mumifizierte Menschen freigibt, die dann von Wissenschaftlern untersucht werden mit teilweise erstaunlichen Ergebnissen. Berühmtes Beispiel, die Südtiroler Gletschermumie Ötzi, gestorben vor mehr als 5000 Jahren. 1991 wurde die Mumie entdeckt. Sie hat für Schlagzeilen gesorgt. Wir wollen jetzt über einen Menschen sprechen, der viel später und in einer ganz anderen Weltregion gelebt hat, vor rund 2000 Jahren in Sibirien in der zentralasiatischen Hochgebirgsregion Altai. Das Besondere an dieser Mumie, sie hat sehr differenzierte, subtile Tätowierungen. Erforscht hat diese Eismumie der Archäologe Gino Caspari vom Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern sowie vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena. Er ist am Telefon. Herr Caspari, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Tätowieren ist ja eine sehr alte Kulturtechnik. Wir kennen das aus vielen Teilen der Welt, vom Pazifikraum bis Süd- und Mittelamerika. Was ist denn das Besondere jetzt an diesem Fund?
Die ältesten Tätowierungen, die man kennt, wahrscheinlich nicht die ersten Tätowierungen, sind bei Ötzi nachgewiesen worden, den Sie ja schon erwähnt haben. Hier sind wir ein bisschen in einer späteren Zeit, aber was die Tätowierungen angeht, haben wir da wunderschön elaborierte Bilder, Tierkampfdarstellungen, wo wir zum Beispiel Tiger und Leoparden haben, die Hirsche niederbringen. Und wir haben auch eine Darstellung eines Greifen, der auch einen Grasfresser jagt da, und dann auf den Daumen dieser Mumie haben wir diese kleinen hübschen Darstellungen von Hähnen.
Ein Greif, also ein Raubvogel.
Der Greif, das ist so eine Mischung zwischen Löwenkörper und Adlerkopf mit Flügeln.
Also eine mythologische Figur.
Korrekt, korrekt.
Wie sind Sie denn auf diesen Fund, über den wir gleich nochmal detailliert sprechen wollen, wie sind Sie denn auf diesen Fund aufmerksam geworden, Herr Kaspari?
Also die Mumien aus dem Altaigebirge, die sind seit langer Zeit bekannt. Es war auch bekannt, dass die zum Teil tätowiert sind. Was nicht so klar war, wie genau diese Tätowierungen kreiert wurden. Und man hat lange Zeit vermutet, dass das so ähnlich war, wie man es heute in der Arktis noch macht, also subkutanes Tätowieren, wo man mit einer Nadel effektiv die Bilder näht und dann mit einem Faden, auf den das Pigment aufgetragen wird, das durch die Wunde zieht und das bleibt dann in der Haut drin.
Subkutan muss man, glaube ich, erklären, also unter der Haut.
Okay.
Also,
unter der Haut, korrekt, ja, genau. Und jetzt, was wir rausgefunden haben durch diese hochauflösenden Bilder im Nahinfrarotbereich, weil die Bilder, also die Tätowierungen, die sind heutzutage nicht mehr sichtbar auf dieser Mumie. Die Haut, die ist abgedunkelt, die wälzt sich so, da sind viele Falten drin. Das ist gar nicht mehr so einfach, da überhaupt was sehen zu können. Und deshalb haben wir diese Aufnahmen außerhalb des sichtbaren Spektrums gemacht. Und da werden dann die Pigmente wieder sehr schön sichtbar. Und durch die hohe Auflösung konnten wir jetzt nachweisen, dass das eben das eine ganz andere Technik ist, als man eigentlich vermutet hatte, nämlich das sogenannte Handpoking, also eigentlich eine Punktierungstechnik.
Eine Punktierungstechnik, die auch heute noch angewendet wird.
Richtig, das ist im Grunde genommen gar nicht so anders und gar nicht so verschieden von dem, was man heute macht. Das ist eben das, was man heute dieses Handpoking nennt. Und im Grunde genommen sind auch die elektrischen Verfahren, die heute zum Einsatz kommen, in dem Sinn einfach Nadeln, die in Pigmente getaucht werden, die dann diese Farbe unter die Haut transportieren.
Beschreiben Sie doch noch ein bisschen mehr diese Technik, von der Sie ja schon gesprochen haben. Also das sind wahrscheinlich ganz neue Möglichkeiten, die Sie da als Wissenschaftler haben.
Nahinfrarotaufnahmen gibt es schon eine Weile. Das haben wir jetzt zum ersten Mal, konnten wir das jetzt genau auf dieser Mumie nachweisen. Und traditionell wurden diese Tätowierungen immer so als Schwarz-Weiß-Darstellungen, als Zeichnungen publiziert. Und was wir jetzt halt gezeigt haben, ist, dass das von dem Detaillierungsgrad her nicht wirklich ausreicht, weil man nämlich aus diesen Zeichnungen und der Dokumentation die Technik nicht ablesen kann. Und wir haben auch ein paar schöne andere Dinge noch herausfinden können, nämlich dass viele von diesen Tätowierungen effektiv Multisession-Tattoos waren, also dass die Person zurückgekommen ist zu dem gleichen Tätowierer und dann Details ausgebessert wurden, andere Teile des Bildes hinzugefügt wurden. Und was mir persönlich besonders Eindruck gemacht haben, ist, dass wir auch nachweisen können, wo der Tätowierer zum Teil abgesetzt hat, neue Pigmente aufgetragen hat auf das Werkzeug und dann halt so einen kleinen Fehler gemacht hat, indem er ein bisschen in der Linie verrutscht ist.
Also man kann eine richtige Handschrift des Tätowierers feststellen.
Ja, genau. Also man kann jetzt wirklich zum ersten Mal ganz klar sehen, dass auch verschiedene Tätowierer verschiedene Bilder gemacht haben auf diesem einen Körper. Das zeichnet doch ein ganz anderes Bild von dieser Tätowierungspraxis. Also da waren Lernprozesse involviert, da ist viel Übung vonnöten, um das wirklich solide hinzubringen. Und es gibt auch auf dem Körper Stellen, die einfacher zu tätowieren sind. Es gibt Stellen, die ein bisschen schwieriger sich an die Anatomie anpassen. Und so kann man durchaus in den Fertigkeiten des individuellen Tätowierungskünstlers Unterschiede feststellen.
Sie haben das ja jetzt sichtbar gemacht, diese Tätowierungen. Jetzt ist natürlich eine ganz spannende Frage, welche Rückschlüsse lassen sich denn aus dieser prähistorischen Körperkunst ziehen, auf gesellschaftliche Vorgänge zum Beispiel?
Ja, also was in der Archäologie häufig, wenn wir diese Metaebene diskutieren, ein bisschen verloren geht, ist eben gerade die Sicht auf das Individuum. Also wir diskutieren gerne mal, okay, das war jetzt ein Zeichen für sozialen Status, diese Diskussionen gibt es auch, wobei man dazu sagen muss, es gibt nur eine ganz begrenzte Anzahl von diesen diesen Mumien, die eben so hervorragend erhalten sind, dass man überhaupt Tätowierungen feststellen kann. Und aus dem Gebiet der Pasirik-Kultur im Altaigebirge hat man jetzt wirklich durchgehend Tätowierungen auf allen Mumien, die bekannt sind. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht wirklich so viel zum sozialen Status dieser Bilder sagen, weil der Datensatz so klein ist. Aber es waren alle Leute, die man, soweit man das heute feststellen kann, tätowiert. Es war wirklich eine sehr, sehr weit verbreitete Kulturtechnik.
Wird es denn solche Funde in naher Zukunft vielleicht häufiger geben, vor dem Hintergrund der Klimakrise, die ja das Auftauen des so wichtigen Permafrostes dramatisch beschleunigt?
Diese Mumien sind natürlich erhalten, weil die relativ hoch oben im Gebirge unter Grabhügeln beerdigt wurden. Da sind häufig tiefe Kammern unten dran. In den Kammern befindet sich so eine Art blockhausartige Konstruktion, in der dann die Mumien oder die Körper bestattet wurden. Nach der Bestattung hat sich häufig da Regenwasser drin angesammelt und das ist dann gefroren. Und dank des Permafrostes hat sich dann da nicht nur menschliches Gewebe erhalten, sondern auch zum Teil Teppiche und Holzschnitzereien. Und so hat man diesen ganzen detaillierten Einblick in die Vergangenheit. Und das ist natürlich wahnsinnig toll als Archäologe.
Also richtige Grabstätten sind das. Also anders als bei Ötzi, der ja auf dem freien Feld, glaube ich, gefunden wurde.
Ja, genau. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass das eine Gletschermumie ist im eigentlichen Sinne, sondern das sind effektiv Grabstätten und der Boden darum herum ist halt gefroren. Jetzt ist natürlich das Problem, was Sie angesprochen haben, die Permafrostgrenze verschiebt sich mit den steigenden Temperaturen tendenziell nach oben und damit verliert man viel von dem Kulturerbe, was da noch vorhanden ist zurzeit. Das ist natürlich archäologisch eigentlich eine Katastrophe. Und man hat auch momentan gerade aufgrund der geopolitischen Situation nicht die Möglichkeiten, das sinnvoll zu stoppen.
Eine aufwendig tätowierte Mumie, 2000 Jahre alt und gefunden im Süden von Sibirien. Gino Caspari war das, Archäologe am Max-Planck-Institut in Jena und an der Universität in Bern. Herr Caspari, Dankeschön, einen schönen guten Abend.
Herzlichen Dank für das Interesse.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons heute von Lotta Wieden.
Man muss mittlerweile mit Zeitgenossen leben, die verlauten lassen, dass sie angefasst sind, klagt Helmut Meyer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gemeint sei das natürlich im übertragenen Sinne. Das Heraufbeschwören eines realen Anfassens soll dabei offenbar eine nicht näher bestimmte Betroffenheit zum Ausdruck bringen. Und zwar, schreibt Meyer, gemeinhin keine angenehme. Man ist also nicht irritiert, überrascht, gekränkt, verärgert oder dergleichen, sondern unbestimmt angefasst. Dass Meyers Beobachtung eines zunehmend inflationären Gebrauchs der Angefasstseinsmetapher zutrifft, zeigt sich exemplarisch in der Süddeutschen Zeitung. Gleich im ersten Absatz seiner Recherche nach dem Sommerhit 2025, kleiner Spoiler, es gibt ihn nicht, verwendet Autor Joachim Henschel den Begriff angefasst und verstärkt ihn subtil durch das Adverb sichtlich. Henschel schreibt: Regen Sommer 80 hieß die Headline der Meldung, die Tagesschausprecher Werner Feigl sichtbar angefasst am 18. Juli in der Abendausgabe verlas. Während Henschel also nach einem Zusammenhang sucht zwischen miesem Wetter und großen Sommerhits, am Ende aber für 2025 zu keinem Ergebnis kommt, erleben wir in der Zeitung Die Welt einen mutmaßlich ebenfalls angefassten Dennis Sand. Sand bespricht die neue Doku Stance über den Rapper Eminem, derzeit zu sehen in den Kinos. Zunächst lobt der Autor den Perspektivwechsel. Statt des üblichen Musters, großer Künstler steht an einem vermeintlichen Scheideweg seiner Karriere, lässt sich im Alltag begleiten und reflektiert rückblickend seinen Weg, erzählen diesmal scheinbar lauter Hardcore-Fans sogenannte Stance selbst die Geschichte ihres Helden. Leider, so Dennis Sand, degradiere die von Eminem selbst produzierte Doku die Fans am Ende dann aber doch nur zu Stichwortgebern. Der Film, so Sand, dürfe noch nicht einmal einen echten Stan zufriedenstellen. Wohlmöglich sind also auch Eminem-Hardcore-Fans nach dem Kinobesuch angefasst? Wir lernen, hat man sich auf die Gefühlsrhetorik des Angefasstseins, die vage vieles meint, sich der konkreten Analyse jedoch gern verweigert, hat man sich also auf dieses Angefasstsein erst einmal eingelassen, erkennt man es plötzlich überall. Auch in seiner übersteigerten Form der reinen Genervtheit. Etwa bei Judith von Sternburg, die in der Frankfurter Rundschau schreibt: Klappe halten.
In ihrem Text geht es ums Theater und die Oper und um ein Publikum, das zum Leidwesen der Autorin während der Aufführung einfach nicht still sein will und zuhören kann. Von Sternburg schreibt: Da Mailänder Scala die jüngst strengere Kleiderregeln ausrief, will man zurufen, dass es egal ist, was man im Theater trägt, sofern man nur in der Lage ist, mit der Dunkelheit still zu werden. Man wird aber das Gefühl nicht los, dass die Scala das weiß und dass es ihr eigentlich genau darum geht, länger als 5 Minuten hinzuschauen, bevor man urteilt, überhaupt hinzuschauen, ohne ein Foto zu machen. Letzteres sei nämlich nicht gestattet, machten aber immer mehr Leute trotzdem. Von Sternburg? Möge sich die Fallgrube unter ihren Sitzen öffnen. Ob die Autorin nach ihrem jüngsten Opernbesuch tatsächlich unangenehm berührt, also angefasst war oder einfach nur wütend? Auslöser für den FAZ-Artikel von Helmut Mayer über das Zunehmen des Angefasstseins war übrigens ein neuer Preis, gestiftet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels für Personen und Organisationen, die sich in herausragendem Maße um die Buch- und Literaturkultur verdient gemacht haben. Bekommen hat ihn der Kritiker Dennis Schenk. Sein Verdienst sei es, so las man in der Laudatio, Literaturkritik anfassbar und nahbar gemacht zu haben. Warum es das Anfassen hier zusätzlich zum ohnehin schon etwas gefühligen nahbar brauchte, sei, so Helmut Mayer, nur durch eine Einsicht zu erklären. Phrasen ziehen einander an.
Der Blick in die Feuilletons war das von Lotta Wieden und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.